SWR Kultur Gespräch.
Wir waren gefährliche Frauen, sagt die Medien-, Performance- und Filmkünstlerin Walli Export von sich und ihren Künstlerkolleginnen, die die Wiener Kunstszene der 1960er und 70er Jahre aufmischten. Walli Export führte Peter Weibel auf allen Vieren an einer Hundeleine durch die Stadt und posierte mit einer im Schritt tief ausgeschnittenen Jeans ein Maschinengewehr in der Hand. Walli Exports Kunstaktionen sind inzwischen fester Bestandteil der Kunstgeschichte. Sie selbst gilt als Ikone der feministischen Kunst. Ihre Werke sind in den wichtigsten Museen der Welt zu sehen. Aber das hat gedauert und war kein einfacher Weg bis dahin. Walli Export ist in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Es gab ihr zu Ehren zahlreiche Ausstellungen. Jetzt widmet ihr auch die staatliche Kunsthalle Baden-Baden eine umfassende Retrospektive. Frau Export, Sie waren immer Vorkämpferin, haben bis heute viele Künstlerinnen beeinflusst und geprägt. Mit welchen Gefühlen schauen Sie eigentlich heute auf junge Künstlerinnen? Beneiden Sie sie vielleicht, weil sie es eventuell leichter haben, als Sie es damals hatten?
Ich persönlich glaube, dass es jede Künstlerin schwer hat, auch jeder Künstler schwer hat, die eigenen Ausdrucksformen für diese Zeit zu finden. Und das ist natürlich ein Prozess, ein Gedankenprozess. Es ist ein künstlerischer Prozess, ist ein aktiver Prozess. Und es ist immer schwer, die richtigen Gedanken in den Zeiten zu finden, die auch wegweisend sind, die auch vorwärts denken. Vorwärts denken insofern, dass sie eben schon wissen, wie wollen wir das weiterhaben? Wie können wir weitergehen? Aber in der anderen Seite haben die heutigen Künstlerinnen, also jetzt, es etwas leichter, weil das ganze Kunstgeschehen nicht mehr so männlich dominiert ist. Es hat sich gelegt. Also auch die Künstler haben herausgefunden, dass es Künstlerinnen gibt, dass man diese Künstlerinnen natürlich akzeptieren muss und erkennen muss. Aber in verschiedenen Sparten schaut es aber total anders aus. Zum Beispiel bei den Auktionen sind fast keine Künstlerinnen dabei, also wenig Künstlerinnen dabei. Ich schaue mir die Statistiken dann immer durch. Preise sind alle geringer, Preise sind viel niedriger wie bei den Künstlern. Und auch bei Messen sind nicht so viele Künstlerinnen vertreten, außer, und das ist der große Vorteil, von jungen Galerien. Also von jungen Galerien, die eben da überhaupt kein Problem haben damit, dass sie auch Künstlerinnen ausstellen. Oder eben sowieso auch Galerieleiterinnen sind, also die selbst auch Galerien leiten und dann natürlich dann auch zur Messe ausstellen.
Also noch genügend Stoff für Kämpfe. Schauen wir zurück, wie war das damals, als Sie begannen, Kunst zu machen? Wann war Ihnen eigentlich klar, dass Sie künstlerisch arbeiten wollen, dass das ja Inhalt Ihres Lebens werden soll?
Da gibt es keinen Moment, aber ich habe eigentlich schon sehr früh Gedichte geschrieben, im Teenager-Zeitalter, wie man so sagt, ja, Gedichte geschrieben und auch natürlich viele Zeichnungen gemacht. Und für mich war immer klar, dass ich kreativ sein möchte, schöpferisch sein möchte, meine eigene Kreativität finden möchte und dann auch versuchen möchte, wie kann ich sie ausdrücken und wo soll ich sie ausdrücken? Das sind alles Findungsprozesse, die nicht in einem Moment passieren. Und es gibt auch gar nicht für mich den Moment, wo ich dachte, ich bin jetzt Künstlerin oder ich will Künstlerin werden. Ich wollte immer kreativ sein und es ist natürlich stark mit der Kunst auch verbunden. Und ich habe genau gewusst, dass ich eben nicht in einen, zum Beispiel in einen Büroberuf gehen wollte oder diese Sachen machen. Es war mir ganz klar, dass ich meine Unabhängigkeit in meinem Arbeitsausdruck behalten möchte, dass ich meine Kreativität ausdrücken möchte, dass ich meine Sache auch erweitern möchte, was in meinen Gedanken drinnen ist, in meinen Gefühlen drinnen ist, in meinem Kopf drinnen ist und auch in meinem Körper ist. Und da gibt es ja den direkten Moment, dass man sagt, man will Künstlerin werden. Vielleicht der erste Moment war wirklich, wo ich dachte, ich kann auch kreativ sein, wie ich mein erstes Selfie gemacht habe, sozusagen, würde man heute sagen. Dazu mal hat man gesagt, ein Selbstporträt oder man hat auch gesagt, ja, eine Selbstaufnahme. Und das habe ich gemacht so circa mit 16 Jahren. Und da wusste ich, da kann man mit dem Fotoapparat viel mehr machen, als man denkt, viel mehr machen, als man gewohnt ist, damit zu arbeiten. Und das war für mich auch sehr wichtig, dieser Moment. Das war so circa 16 Jahre alt.
Es war dann schon fast ein Medienexperiment dann damals auch. Gab es denn jemand in Ihrem Umkreis, der Ihr Talent erkannt hat und der Sie gefördert hat?
Talent, das kann ich nicht beurteilen. Aber meine Mutter hat schon gewusst, was in mir drinnen steckt und hat es auch gefördert. Ich musste eigentlich sogar Klavier spielen lernen. Sie hat immer geschaut, dass ich genug Blätter habe, als kleines Kind, auch im Krieg, dass ich Blätter habe, wo ich zeichnen drauf kann. Das sind so Kleinigkeiten, nur ganz am Anfang. Wir sind, nachdem der Krieg vorbei war, sind wir sofort in Ausstellungen in Linz gegangen. Da habe ich Alfred Kubin kennengelernt. Wir sind sehr früh von meiner Mutter in Ausstellungen geführt worden, auf Ausstellungen hingewiesen worden. Wir haben uns auch in Kirchen die Architektur, die Darstellungen angeschaut. Und was sich eigentlich so geboten hat, noch in den Nachkriegsjahren in Linz. Ich bin sehr früh dann durch meine Schwester nach Italien gekommen, in die Schweiz gekommen. Und da haben wir uns halt alle Museen angeschaut, in Venedig oder in Mailand oder auch in der Schweiz. Also es war keine Förderung jetzt, wenn man gedacht hat, dass ich vielleicht einmal Künstlerin werden könnte, sondern es war eine Förderung, den geistigen Besitz, den man hat, und was noch zu erweitern und noch weiter auszubauen und mir dabei zu helfen oder mich dabei zu unterstützen, ihn noch weiter ausbauen zu können, wenn man auch noch ganz jung ist, also 6, 7, 8 Jahre ist.
Aber war ja anscheinend auch doch so etwas wie eine Schule des Sehens. Also es wurde darauf geachtet, eben, dass Sie mit Kunst in Berührung kommen, dass Sie einen Blick für Architektur bekommen. Das war ja sicher doch prägend, nehme ich an.
Nein, das war sicherlich auf jeden Fall prägend, das ist ganz klar. Ich konnte natürlich dann schon auch mir die Bauten, die ich in Linz kennengelernt habe, zum Beispiel die Tabakfabrik, das war eines meiner Lieblingsbauten und ich bin jetzt auch sehr glücklich, dass das Valley Express Center jetzt in der Tabaktrafik beheimatet ist. Die hat mich fasziniert, die Architektur.
Sie sind ja dann nicht etwa an eine Kunstakademie zum Studium gegangen, sondern an eine höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie. Wie kam es zu der Entscheidung?
Ja, also ich bin in Linz schon in der Kunstgewerbe gewesen, und zwar für Grafik und dann später in der Schlussausbildung für Weben, und zwar also Handweben. Stoffmuster entwerfen und auch Modezeichnen, und das hat mich sehr interessiert. Vor allem Weben hat mich interessiert, weil es so ein haptischer Vorgang war. Und ich konnte dort weben. Wir haben große Webstühle gehabt, kleine Webstühle gehabt. Ich konnte dort dann auch Krawatten weben in Linz an der Kunstgewerbe. Ich habe auch dann Krawatten aus Schlangenhäuten gewebt, weil es mir besonders gefallen hat und ich die Schlangenhäute auch. Textilfachschule bin ich dann gegangen in Wien, weil ich schon mich dem Textilen weiter widmen wollte, und zwar dem Textildesign, auch dem haptischen, selber Stoffe herzustellen. Und vielleicht war da etwas, was mich aber nicht für mich persönlich interessiert hat. Sie waren ja auch wie Leinwände.
Aber das, also, das war auch wie... Genau, da kamen ja ganz schnell dann auch erste Filmerfahrungen. Also dass Sie, wie kamen Sie dann zum Film, von diesem eher traditionellen Handwerk zu den neuen Medien?
Wie ich zum Film kam, war, weil mich der Film als solches interessiert hat, das bewegte Bild. Und ich wollte wissen, wie das, ich habe von, auch in Teenagerzeiten, vielleicht mit 16 Jahren oder 17 Jahren, schon von meiner Schwester eine Filmkamera bekommen, eine Normal-8-Filmkamera bekommen. Ich habe auch von ihr eine alte Benson & Hedges bekommen. Das ist eine die hat noch doppelt perforiertes Filmmaterial, 16 mm, doppelt perforiert. Das wird heute nicht mehr erzeugt. Diese Kameras habe ich von ihr bekommen, einen kleinen Schneideplatz für 8 mm. Und normal 8 mm und dann später haben wir Super 8 Kamera gehabt. Und das hat mich, da hat mich meine Familie unterstützt. Und ich wollte bewegtes Bild haben. Ich wollte etwas auch haben, was auch räumlich ist. Darum auch, sagen wir zum Beispiel, Installationen mit einem Filmbild. Und das war so mein Ziel und nicht die Malerei. Und gezeichnet habe ich ganz gut, aber auch nicht die Zeichnung, sondern ich wollte mich dem bewegten räumlichen Bild. Das ist ja dann auch schon fast wie ein räumliches Bild. Und natürlich die Filmprojektion oder dann der Kinosaal ist sowieso eine räumliche, war jetzt natürlich nicht mehr, aber war eine räumliche Installation. Am Ende des Kinosaals, also im Rücken der Zuschauer, war der Projektor. Dann geht der Filmstreifen, dann geht das projizierte Licht eigentlich, wo der ganze Film drauf ist, ja, geht dann und prallt dann auf eine Leinwand. Mhm. Und dann sieht man das Bild wieder. Also das Celluloid-Bild ist rückwärts, dann ist das Bild als solches sehr ephemär. Wenn man aber natürlich ein Blatt Papier dazwischen hält, sieht man das Bild, das ist klar, weil es dann eine Fläche wieder bekommt. Und auf der Leinwand selbst, auf der Kinoleinwand, auf einer privaten Leinwand, wenn die Projektion ist, sieht man dann wieder das ganze Bild. Also diese ganzen Dinge oder die ganzen Apparaturen des Filmes haben mich also sehr interessiert, aus was der Film dann auch besteht, der ganze Verband, und habe dadurch dann auch dann sehr früh mit Expanded Cinema angefangen.
Aber das ist ja eben auch das Spannende, dass Sie eben als Künstlerin ja einen ganz anderen Blick auf das Medium hatten, also dass Sie das Wie interessiert hat und auch das, wie man damit experimentieren kann und nicht einfach jetzt nur eben, wie erzähle ich Geschichten, sondern dass es Ihnen schon um wirklich das Medium ging. Und ich erinnere mich an eine faszinierende Ausstellung, die auch hieß Feministische Avantgarde von Gabriele Schaw mit Werken der Sammlung Verbund, mit ganz vielen Künstlerinnen, die in dieser Zeit ganz früh mit dem Medium Film bzw. Video gearbeitet haben und die alle so, wie Sie ja eben auch, also dieses Medium als ein neues Medium wirklich durchdacht haben, damit experimentiert haben und auch Spaß an dieser Technik hatten. Das war ja aber damals schon auch ungewöhnlich, gerade für Frauen, oder?
Sicherlich auf jeden Fall, weil natürlich klarerweise der Zutritt zum Filmbild nur auf die klassische Art und Weise funktionierte, indem man eben Film studiert hat oder Praxis gemacht hat und dann eben entweder mit 16 Millimeter gearbeitet hat. Bei Video war es natürlich ganz klar, weil Video war ein ganz neues Medium. Es war nicht männlich dominiert oder männlich besetzt. Es war eben ganz neu, dass man genau anfangen konnte, Konzepte zu entwickeln, und auch natürlich das Selbstbild über das Video, über die Videotechnologie dann auch noch einmal reproduzieren konnte. Und zwar, was das Wichtigste auch ist, in der Instant-Zeit. Also das heißt, das hat man dazu mal Instant genannt, so wie man auch den Instant-Café dazu mal ja auch so genannt hat. Oder was. Das heißt, es war immer ganz ein neuer Begriff. Die Dinge entstehen jetzt gerade sofort in dem Zeitmoment. Und das war natürlich bei Video ein großer Gewinn, weil man musste nicht das Celluloid in die Kopieranstalt tragen und dann ist ein Film daraus gemacht und so, sondern man konnte das Instant zeitmäßig auch benutzen.
Und ganz früh kamen dann aber in Ihren Werken eben auch Fragen auf des Selbstbildes als Künstlerin. Die Fragen, wie werde ich wahrgenommen, eben als Frau, als Künstlerin, wie werden Künstlerinnen, wie werden Frauen dargestellt, normalerweise in Film und Video. Wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? War das etwas, was sich einfach ergeben hat daraus, dass Sie gemerkt haben, wie auf Sie reagiert wird, dass Sie darauf dann wieder reagiert haben? Also wie kamen Thema und Form quasi zusammen? Was hat was bewirkt?
Ja, man muss sagen, das Thema hat natürlich bewirkt dann auch die Form und so. Wenn ich jetzt auch noch spreche von Expanded Cinema oder vom Film, mich hat der ganze Apparat Kino und Film interessiert. Was ist ein Filmprojektor? Was ist eine Filmkamera? Was ist eine Leinwand? Wie groß ist das Kino? Das sind alles Dinge, die kommen zusammen und da geht man halt immer tiefer rein und tiefer rein und fragt sich, was ist denn wirklich Film oder was ist wirklich Celluloid und woher kommt es und das ist eben eine kleine Leinwand des Celluloid, ja. Und dann später hat mich natürlich interessiert, dann beim Video natürlich, wo ist da jetzt das Bild vorhanden? Mhm.
Lassen Sie uns aber nochmal vielleicht beim Tab- und Tastkino bleiben, weil das finde ich sehr interessant. Da kommt das so zusammen, Ihre Auseinandersetzung mit dem Medium Film und der weibliche bzw. männliche Blick. Und vielleicht kann ich das einfach für die Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen beschreiben, die das vielleicht nicht so noch vor Augen haben. 1968 haben Sie eben dieses Tab- und Tastkino in München präsentiert. Da sind Sie im Rahmen der Filmfestspiele, haben sich in den öffentlichen Raum vor ein Kino gestellt mit so einem vorgeschnallten Pappkarton, mit so einem kleinen Vorhang. Und Ihr künstlerischer Partner Peter Weibel hat mit einem Megafon dazu aufgerufen, dass also Menschen hier aus dem Publikum, aus dem Laufpublikum 30 oder 33 Sekunden lang ihre Brüste berühren dürfen, durch eben diesen kleinen Vorhang greifen und ihn an den Busen fassen. Und das hat natürlich damals für großes Aufsehen und ja, man kann schon sagen, für einen Skandal gesorgt.
Die Historie, die Geschichte jetzt stimmt in den Schilderungen nicht ganz. Ich habe das Tab und Tastkino bei einem Filmfestival in Wien das erste Mal gezeigt. Da bin ich auf der Bühne gestanden und habe den dementsprechenden Kommentar oder meine Erklärung zum Tab und Tastkino abgegeben. Ich hatte das Tab und Tastkino schon fertig. Es war eine Styroporplastik, die ich am Körper getragen habe. Die war so konstruiert, die habe ich auch selbst gemacht und habe dieses Tab und Tastkino dort das erste Mal vorgestellt. Es war ein großer Radau im Kinosaal natürlich und ein Schweizer Filmemacher ist auf die Bühne gelaufen, hat geschrien, ist das noch Film, müssen wir uns das bieten lassen. Ich bin dann schnell weggegangen, weil das Tab und Tastkino habe ich gebaut, nicht für diese Vorführung, sondern am nächsten Tag war ein Treffen der unabhängigen Filmemacher von der ganzen Welt. Und die haben Filme vorgezeigt. Und ich wollte das Tab und Tastkino, das war mein neuestes Werk, dort vorstellen und hatte Angst, dass es dann kaputt wird und ich muss es schnell über Nacht wieder neu machen. Ja. Und so, jetzt habe ich da aufgepasst und habe dann gleich aufgehört damit und so damit. Aber ich habe es in München dann das erste Mal in Deutschland am Stachus präsentiert als meinen Film und man sieht auch auf den Fotos oder so, sieht man auch eine kleine Gemeinde, Filmemacherinnen, so wie die Dore O, die mich begleiten. Und bei dieser Sache, Peter Weibel hat es mit dem Megafon natürlich auch begleitet, aber er hat nicht nähere Details gesagt, sondern er hat eine eigene Rede gehalten. Und dann hört man schon bei einer anderen Vorführung, aber so das Tab und Tastkino wurde zweimal in München vorgeführt. Bei einer anderen Präsentation in München hört man schon und hier sehen Sie das Tab und Tastkino von Bali Export und Sie können das Tab und Tastkino besuchen. Und man hat natürlich sofort gemerkt, um was es geht, dass man das natürlich nicht mit den Augen besuchen kann, sondern mit den Händen besucht. Und hat aber die Leute in dem Sinn nicht aufgefordert, wirklich. Sie sehen es und sie können es besuchen gehen. Okay. Aber er hat nicht gesagt, sie können jetzt die Brüste berühren oder sie können was ich machen oder irgendwas, sondern das nicht. Die 33 Sekunden habe ich bestimmt. Ich hatte eine Uhr in der Hand, also am Armbanduhr getragen, habe 33 Sekunden geschaut und dann habe ich gesagt, jetzt ist es aus. Und die 33, 33, 33 beziehen sich auf ein John Cage-Stück. Und so ist es abgelaufen. Das Wichtigste dabei war der Blick. Und der Blick im Kino ist ja selbst sowieso ganz wichtig auch, da, wie man blickt und was man anblickt und erblickt. Das Blick war, weil wir beide, ich als Performerin und der Besucher oder auch Besucherinnen, es dürfen, natürlich haben auch Frauen dieses Tab und Tastkino besucht, es haben auch Kinder das Tab und Tastkino besucht, also nicht nur Männer. Und wir haben uns dabei, die Spannung ist so groß gewesen, dass wir uns in die Augen geschaut haben. Und das war wahnsinnig interessant, man sieht es auch auf den Fotos, es war wahnsinnig interessant, wie intensiv wir immer uns gegenseitig in die Augen gesehen haben. Und das haben wir gedacht, das stimmt auch irgendwie, das ist der Blick im Kino. Das ist der Blick einfach, der hat sich übertragen von der Kinoleinwand oder die Ertastung des Kinos also die Ertastung des Filmes, der Kinoleinwand, der Filmleinwand in den Blick dann, der direkt einen direkten Kontakt hat.
Und es ging natürlich schon auch um die Frage, wer ist hier Subjekt, wer ist hier Objekt, wie selbstbestimmt ist das, wer ist hier Voyeur? Und Sie haben das ja aber alles mit Ihrem eigenen Körper sozusagen erlebbar gemacht. Ich frage mich bei diesen Aktionen oder auch bei anderen, die Sie gemacht haben, wie haben Sie Ihren Körper bei solchen Aktionen wahrgenommen? Sie sprachen jetzt gerade auch von Leinwand. War das so möglich, auch von sich Abstand zu nehmen und dazu wirklich so ein distanziertes Verhältnis zu haben während so einer Aktion?
Natürlich, weil der Körper ist ja für mich mein Ausdrucksmedium gewesen, oder noch immer natürlich mein künstlerisches Ausdrucksmedium. Und dadurch natürlich war es selbstverständlich, wenn ich was mit meinem Körper ausdrücken möchte, dann verwende ich nur meinen Körper. Oder noch deutlicher gesagt, wenn ich etwas mit dem Körper ausdrücken möchte, mit einem weiblichen Körper ausdrücken möchte, dann verwende ich natürlich meinen Körper dazu, diesen Ausdruck zu gestalten. Mhm. Und es waren, die Voyeure sitzen ja im normalen Kino und schauen sich die Filme an.
Da sind Sie ja dann mit Ihrer Aktionshose reingegangen.
Ja, die schauen sich die Brüste, aber sie sehen sie nie real. Mhm. Sie können sie nicht berühren. Sie haben nichts davon. Sie werden nur Voyeure. Sie sind nur Voyeure. Bei dem Dab und Das Kino waren sie nicht Voyeure. Sie konnten die Das-Leinwand berühren. Und wer die Voyeure waren, dann die von außen her, die sie beobachtet haben. Das waren die Voyeure.
Also ein ganz vielschichtiges Spiel mit Sehen und Gesehen werden, mit Erleben, mit eben den Fragen nach, wer schaut auf wen, in welcher Form. Also es hat also ganz viele Schichten. Und ich denke, oftmals wird es so auch verknappt auf diesen Provokationsmoment. Wie wichtig war das Ihnen? Wenn Sie jetzt so darüber sprechen, habe ich das Gefühl, dass das war nicht so intendiert.
Na, dieses Schockieren war natürlich überhaupt nicht intendiert, aber die Provokation ist natürlich bei so einer Performance oder bei so einer Aktion natürlich dabei. Man weiß ja ganz genau selbst, dass man hier etwas provoziert, dass man hier etwas in den urbanen Raum trägt. Ja? Es hätte auch in einem Kunstraum sein können, eben wie beim ersten Mal beim Filmfestival, später vielleicht dann nur bei Ausstellungen und so. Aber es war in dem urbanen Raum, der natürlich ein öffentlicher Raum ist. Klar, Kino und Museum sind auch öffentliche Räume, ja. Aber in den urbanen Raum, das war das Wichtigste, gebracht wird oder was. Und dann ist es natürlich schon eine Provokation insofern, weil man sagt, wie nehmen die Leute das auf und sehen sie es so, wie ich das ihnen eigentlich, wie ich es mir vorstellen könnte, beziehungsweise wie sind ihre Wahrnehmungen? Ich provoziere ihre Wahrnehmungen. Mhm. Und das kommt ja bei jedem Kunstwerk vor. Man will ja bei jedem Kunstwerk auch die Wahrnehmung der anderen provozieren, herausfordern.
Sie haben vorhin vom öffentlichen Raum gesprochen und wie wichtig das auch ist, diese Fragen, was sehen wir dort, wie wird unser Blick gelenkt? Und als Sie vorhin von Linz auch sprachen, wie Sie damals die Stadt wahrgenommen haben, habe ich ganz deutlich an diese Werkserie dieser Körperkonfiguration aus den 70er, 80er Jahren gedacht, wo Sie den Stadtraum sozusagen mit Ihrem eigenen Körper nachgezeichnet haben, wo Sie mit der Architektur der Stadt interagiert haben, indem sie sich auf die Straße gesetzt haben, an Mauern gelehnt oder an Rinnsteinen entlang sich gelegt haben, wie das Aufzeigen von Formen und der Formensprache im öffentlichen Raum. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie auf diese Idee kamen?
Ich glaube, ja, die Idee ist auch natürlich schon, weil ich natürlich auch schon in Linz begonnen habe, für die städtische Architektur zu interessieren und dieser Architektur Gedanke ist dann immer mehr weiter festgehaftet. Und ich dachte, wer macht diese Bauten alle? Und da kommt man eben drauf ganz genau. Das sind zumeist männliche Architekten, also braucht man nicht männlich sagen, sondern zumeist Architekten und weniger Architektinnen. Und ich wollte jetzt diesen Architekturblöcken, also einerseits historische Blöcke, andererseits von der Nachkriegszeit. Und das ist das Interesse an der Architektur, wer verwaltet die Architektur, beziehungsweise wie weit kann man diese Architektur, die hier vorhanden ist, mit Zufügungen oder Einfügungen verändern, indem man den weiblichen Körper, also meinen Körper, auch benutzt. Mhm. Da kriegt man Erweiterungen dann, man kriegt Extensionen, man macht Konfigurationen und man sieht es ja natürlich auch in der Architektur sowieso immer überall, kommen ja Menschen vor. Ob das die Träger der Balkone sind, dieser Balustraden sind oder gehen Sie mal durch die Stadt und die historischen Gebäude haben ja oben, also oder die Kathedralen oder die haben ja oben dann eben eine Menge von architektonischen, also steinernen Lebewesen stehen. Mhm. Ne?
Haben Sie sich damals eigentlich selbst als feministische Künstlerin gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, von Anfang an mehr oder minder mich als feministische Künstlerin gesehen, auch als Feministin gesehen. Und zum Feminismus bin ich eben gekommen, weil ich ja natürlich auch die historischen Bilder der Malerei studiert habe oder andere Darstellungen studiert habe. Und wie ist jetzt in der Malerei oder in anderen Darstellungen, wie wird die Frau hier immer dargestellt und wie wird sie immer vorgestellt und wie wird sie immer ausgesucht? Und das war für mich ein ganz wichtiger Weg und eine ganz wichtige Erkenntnis. Und dann kam dazu natürlich auch, dass ich über Briefe oder beziehungsweise wenn ich bei Festivals war, ich war auch bei Festivals oder ich Filmfestivals, aber ich war auch bei Ausstellungen, zum Beispiel in London habe ich die Yoko Ono Ausstellung gesehen, aber es war schon viel später dann, aber ich habe die Caroline Schneemann schon sehr früh kennengelernt, bin ich drauf gekommen, dass es einen feministischen Gedanken schon vor unseren feministischen Gedanken in USA gab, und vor allem in New York oder San Francisco oder so. Das hat natürlich stark beschäftigt. Ich habe in Schweden dann schon auch Zeitschriften gesehen, die mit Expanded Cinema sich beschäftigt haben und auch mit feministischen Aktionen bzw. künstlerischen Aktionen von Frauen, von Künstlerinnen, und bin ja auch dann sehr früh zu meinem Konzept gegangen, also 1972 war das Konzept, dass ich eine Ausstellung mache. Also es sind alles die Gedanken und Wahrnehmungen über die Bilder der Gesellschaft, in der ich lebe und die ich verändern möchte oder die ich erweitern möchte und wo die Frau ihren Platz finden muss. Aber den Platz muss sie sich natürlich auch selbst erobern. Sie kann nicht nur warten darauf, bis sie den Platz entdeckt, den die Männer oder die männliche Historie oder auch das männliche Sozialleben, der männliche Teil der Gesellschaft, beziehungsweise auch Regierungen und Gesellschaft, die männlich dominiert sind, ihnen freiwillig dann halt einfach gibt und oder halt sagt, das ist halt euer Platz so im Haushalt oder und so weiter. Das kennen wir ja schon und so. Dann mehr bezahlt bekommt ihr aber nicht. Was sie für ihre Leistungen macht, sie nur Kunstwerke müssen billig sein. Der Lohn ist viel weniger noch immer. Das haben wir ganz stark jetzt bei dem Shutdown gemerkt. Der Lohn ist immer noch weniger wie bei den Männern oder was. Und die Verkäuferinnen hat man gelobt und haben Applaus gekriegt, aber die haben überhaupt nichts davon, wenn sie rausgehen mit demselben Geld. Sie brauchen eine Gehaltserhöhung ihr ganzes Leben. Und dann ist dann natürlich auch die Pension dementsprechend. Und das wird nie eingelöst.
Im Kampf um die Gleichberechtigung, welche Rolle haben da die Auseinandersetzungen mit Ihren Künstlerkollegen gespielt? Sie sind ja dann 1960 eben nach Wien und da war ja diese Künstlergruppe, die sich dann Wiener Aktionismus nannte, sehr populär und prominent. Wie haben Sie sich mit denen auseinandergesetzt? Sie waren ja nicht wirklich Teil dieser Strömung.
Ich war überhaupt nicht Teil des Wiener Aktionismus. Wie ich 1960 nach Wien kam, ist ja schon die Auslaufzeit eigentlich gewesen. Die wichtigen Performances waren ja vor 60. Es waren noch schon 60 auch noch. Aber es waren keine Gespräche. Also wir waren alle zusammen. Wir waren alle im selben Kaffeehaus. Wir waren alle zusammen auf Tischen gesessen. Aber die haben das vollkommen ignoriert. Es wurde nicht drüber gesprochen. Ja.
Also was Sie gemacht haben, das war nicht von Interesse.
Da war überhaupt nicht Ihr Interesse. Mit dem Bruce habe ich schon manchmal drüber gesprochen, das ist richtig. Und der Bruce war auch ein, wie man sagen könnte, ein Ausnahmeaktionist, weil er hat ja gleichwertig auch mit seiner Frau, mit der Anne Bruce, Aktionen gemacht und Performances gemacht und Filme gemacht und so. Da war er schon eine Ausnahme, sonst war das Frauenbild bei den Aktionisten schon nur das Bild hat einer Frau, die man eben als Frauenrolle traditionell halt einsetzt, ja.
Als schmückendes Beiwerk.
Nein, nicht schmücken, sondern notwendig ist, weil man braucht ja den, den man dann mit Leder und der Schwan, ne, den man dann natürlich, man braucht männliche Körper, man braucht weibliche Körper.
Sie haben ja aber zum Beispiel mit Peter Weibel dann auch zusammengearbeitet, verschiedene Aktionen gemacht. Sie waren ja auch ein Paar. Was war das dann für eine Partnerschaft?
Naja, wir haben nicht Aktionen zusammen gemacht, sondern wir haben 2, 3 Expanded Cinema-Arbeiten zusammen gemacht. Oh, ich muss mich jetzt erinnern.
Weil das war ja das Tap- und Tas-Kino zum Beispiel oder diese berühmte der Hundigkeit.
Nein, das Tap- und Tas-Kino auf keinen Fall. Aber wir waren ja auch nicht sehr lange zusammen. Ich glaube, es war 4 Jahre. Natürlich haben wir uns gegenseitig künstlerisch befruchtet und über unsere Gedanken gesprochen. Das ist auch ganz klar, wenn man auch als Künstler und Künstlerin zusammenlebt. Das ist ein normaler Vorgang. Und aus der Mappe der Hundigkeit zum Beispiel war eine gemeinsame Aktion. Sie wird ja auch so als solches ja auch nur ausgestellt oder hat die Fotos gegeben und so weiter. Das haben wir gemeinsam gemacht, aber wir haben nicht alle Aktionen oder Performances gemeinsam gemacht. Es hat jeder seine eigenen gemacht und ich habe natürlich auch meine eigenen gemacht, wie Erosion und dann auch zum Beispiel die Genitalpanik alleine in einem Münchner Kino gezeigt, ohne Maschinengewehr, sondern nur mit ausgeschnittener Hose. Das Maschinengewehr ist dann später dazugekommen, weil ich eine Fotoserie gemacht habe davon. Mhm. Und es war auch nicht in einem Pornokino, weil es sagt einem der Verstand, wenn ich mit einem Maschinengewehr in einem Pornokino bin, bin ich schneller tot, als wie noch 2 Schritte zu gehen. Oder was? Das ist eine Mär geworden, die ist ja recht interessant und so. Mhm. Ist ja so eine Legende. Ist ja,
aber ein ganz normales Kino hat ja auch eigentlich gereicht als Ort eben für so eine Aktion.
Ein normales Kino war es ja insofern auch nicht. Das wäre ja auch schwierig gewesen, man hätte mich sicher nicht ins Kino gelassen, in den Kinosaal gelassen oder in den Vorraum. Aber es war ein Kunstkino. Mhm. Es hat künstlerische Filme gezeigt. Und es hat ein künstlerisches Filmprogramm gegeben. Also es war ein künstlerisches Programm und es wurde auch von einem kunstaffinen Veranstalter zusammengestellt und alles. Also es war klar, dass man hier eben künstlerische Filme zeigt.
Also ich hatte nochmal zu den Beziehungen zu den Männern, zu den Künstlerkollegen gefragt, auch weil es ja schon darum ging, dass sie sich als Künstlerin eben ja ihren Platz erstreiten, ihren Platz erkämpfen mussten. Und dafür steht ja auch diese Selbstermächtigung, indem sie sich 1967 einen Künstlernamen gewählt haben, nämlich Wally Export, den sie dann auch immer mit Großbuchstaben geschrieben haben wollten und das wirklich als eine eigene Marke mit einem festgefügten Logo etabliert haben. Das war ja damals schon ungewöhnlich und kam, glaube ich, auch bei den Künstlerkollegen nicht immer unbedingt so gut an, oder wie war das?
Bei den hauptsächlich wienerischen Kunstkollegen natürlich nicht, weil das natürlich bei Programmen dann heraussticht, Programme oder Plakategestaltungen und so. Ich habe dann auch auf den Verweis, dass es nur in der Sage geschrieben werden muss, auch ein bisschen selbst zurückgezogen, weil die Künstlerkollegen mich immer halt angesprochen haben. Ne? Man sieht dich als Erstes und links und so und so. Aber es war natürlich schon natürlich meine eigene Prägung, mir einen eigenen Künstlernamen zu finden, ihm auch die Schreibweise zuzuordnen, weil es eben sehr gut zu sehen ist, wenn es in Versalien ist. Und es war auch ganz eine einfache Sache. Wally ist ein Nickname von Waltraud, den ich schon als Teenager hatte, also in Linz und so weiter. Und Export ist, ich exportiere meine eigenen Gedanken, ich exportiere meine Ideen und ich exportiere meine Werke und ich gehe raus aus dem Board quasi und gehe ex, also aus den Harten heraus, wo die Beschützung ist, und gehe raus halt in, ja, wo auch immerhin ich dann rausgehe. Und so, das ist darum Export. Und dann später habe ich in einem der Nächte, die man dann immer so in Lokalen herumgesessen ist, das Bagger Smart Export wieder mal angeschaut, so unter dem Motto, soll ich jetzt noch eine rauchen oder nicht? Und dann habe ich gesehen, das ist ja meine Sache. Das war mein erstes Objekt dann. Ich habe gedacht, das ist doch ganz genau das, was ich brauche. Also ich habe die Wellkugeln habe ich rausgegeben und habe mein Porträt hineingegeben, aber Semper et Unique immer und überall und so. Statt Smart habe ich gedacht, Wally ist richtig, ich bin ja smart, ich bin ja eben eine smarte Wally dann, ja. Und so habe ich das zugeklebt. Unten steht Export sowieso und Made in Austria, das hat ja sowieso bestimmt. Genau. Also das hat ja eigentlich ziemlich easy und das war mein erstes Objekt. Es gibt auch nur eines und das hat die vor der Seite von mir gestaltet. Die Rückseite ist noch original und dieses eine Objekt befindet sich schon seit einiger Zeit im MoMA, also im Museum of Modern Art in New York.
Wie war das mit den Lebensmodellen damals? Also Sie haben schon davon gesprochen, ja, dass es schwierig war, sich als Künstlerin zu behaupten. Wie war das? Ja, wie haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, wie Sie als Künstlerin und Frau und ja auch Mutter, Sie hatten ja mit 18, haben Sie schon eine Tochter bekommen, wie Sie da leben möchten, wie Sie das alles unter einen Hut bekommen möchten?
Ja, diese Gedanken, das alles zusammenzubringen oder was, diese Gedanken sind mir nicht gekommen. Ich habe meine Tochter gehabt, da hat mir aber meine Familie sehr damit geholfen. Sie ist sehr lange, viele Jahre bei meiner Familie, bei meiner Schwester, die auch Kinder hat, im selben Alter, hat sie sehr lange bei sich gehabt. Da bin ich dann eben regelmäßig immer wieder, ist in Bad Ischl gewesen, bin ich regelmäßig immer nach Bad Ischl gefahren. Oder meine Tochter war natürlich auch bei mir, das ist klar. Und da Künstlerin zu sein, das war für mich das ganz Normale. Und dann aber, wenn Sie sprechen, davon leben zu können überhaupt, das war ja keine Frage, das ging natürlich nicht. Ich habe aber beim Messen zum Beispiel gearbeitet, als Grafikerin. Ich habe Tapeten tapeziert, also diese Ikonen tapeziert. Und ich habe beim Messen dann auch Bier angeboten, das hat mir halt irgendwer gegeben und da habe ich das Bier anbieten müssen oder verkaufen müssen, ich weiß es nicht oder so. Also diese ganzen Jobs habe ich angefangen und da habe ich natürlich dann auch angefangen, bei einer Filmfirma zu arbeiten. Ich sage mal Script Girl, da war ich ein Script Girl und habe für Coca-Cola war der Film und der Werbefilm und bin als Script Girl, habe ich dort angefangen und bin natürlich dann weitergegangen und habe geschaut, dass ich den Schnitt machen kann und ich habe auch dann natürlich geschnitten, Werbefilme und musste sie dann natürlich auch alleine schneiden, weil das ist dann, da sitzt nicht immer der Regisseur immer dahinter oder was oder daneben, der sagt halt so circa und das machen so und so, aber dann muss man selbst machen, der kommt dann einmal vorbeischauen oder was. Also ich habe dann auch Filme geschnitten und so ist es auch mit dem Kino immer auch im Praktischen weitergegangen. Also, und natürlich ein bisschen Geld verdient.
Seit wann konnten Sie von Ihrer Kunst leben?
Seit kurzem eigentlich erst, ja.
Machst du das manchmal wütend?
Ja, auf jeden Fall, ja, ganz sicher, ja, ja. Es ist ja so, dass eben, ich kann von der Kunst leben, wenn verkauft wird, ja, das ist klar, das ist mein Einkommen, aber es hängt auch davon ab, wie verkauft wird und auch es hängt dann natürlich davon auch, wer verkauft, Galerien oder andere. Ich habe selbst natürlich auch Kunst verkauft, das ist ganz klar. Ich hatte mehrere Galerien, eine in Deutschland, zwei in Österreich, eine in den USA und eine in der Schweiz. Die hatte ich schon die ganze Zeit, aber es ist die Frage eben, wie die Galerien verkaufen. Und von dem Ganzen zusammen hätte ich, von allen Galerien zusammen hätte ich schon recht und schlecht leben können. Ja. Das schon, aber recht und schlecht, sage ich jetzt. Ja. Ja. Ich habe ja unterrichtet, ich war ja in den USA unterrichten. Da sind die Gehälter nicht sehr toll, aber ich habe auch in Deutschland unterrichtet, in Köln.
In Berlin.
Da sind die Gehälter und Berlin richtig, ja. da sind die Gehälter sehr gut. Und ich hatte eine Professur C4 oder was, also die höchste Professur, die ich hatte. Und da sind die Gehälter schon schön. Ich habe natürlich auch viele Vorträge gehalten, viele Filmführungen gemacht, viele Lectures gemacht. Ich habe von den 70er Jahren weg immer Lectures gemacht, ob in Europa oder in den USA. Und dadurch hat man natürlich auch verdient. Also so ist es schon zusammengekommen.
Ja, und es hängt ja auch damit zusammen, wie Sie überhaupt über die Jahre wahrgenommen worden sind. Also heute hängen Ihre Werke oder sind Ihre Werke in den wichtigsten Museen der Welt zu sehen. Sie haben große Retrospektiven in wichtigen Museen bekommen, waren auf der Documenta mehrmals, auf der Biennale von Venedig, Filmfestspiele Berlin. Aber es war ein harter Weg, oder?
Es ist ein harter, steiniger Weg, das ist ganz klar. Ich nehme an, vielleicht für jeden Künstler, das kann ich nicht beurteilen. Es gibt natürlich auch Künstler, die durch Galerien sehr gut oder durch Sammler sehr gut unterstützt werden. Aber es war ein harter, steiniger Weg. Und die Kunstwerke wurden schon eigentlich sehr früh von diesen Museen angekauft. Also schon früh 1990 oder früh, man braucht es ja nur nachlesen, schon sehr früh angekauft, bevor der Kunstmarkt eigentlich reagiert hat. Aber der Kunstmarkt, der ist ja wieder...
Sind wieder andere Gesetze, ja.
Vollkommen anders. Ja, vollkommen
und Ihre anders, Kunst ja. War natürlich auch nicht auf Kunstmarkttauglichkeit ausgelegt.
Na richtig. Mhm. Ja.
Ich meine, Video- Eben. Und Performance-Kunst ist per se natürlich schwerer verkäuflich, ja. Obwohl Sie ja von Anfang an Ihre Performances auch dokumentiert und filmisch und fotografisch begleitet haben.
Ja, ja auch textlich und so.
Ja, eben. Ja. Was treibt Sie eigentlich heute um? Mit was beschäftigen Sie sich künstlerisch?
Ja, die Themen sind eigentlich immer noch dieselben, die politischen Themen. Nicht parteipolitisch, aber die politischen Themen, auch wie parteipolitisch jetzt eine Parteipolitik dann auch eingreifen kann in den Kunstbereich, aber natürlich auch in den gesellschaftlichen Bereich, auch in den privaten Bereich. Das sieht man jetzt ja auch an Corona sehr stark, an dieser Shutdown-Geschichte und so weiter. Das sieht man ja ganz, ganz stark, wie ja parteipolitisch gearbeitet wird und nicht universell, wie man sich wünschen würde oder so. Aber mich interessiert immer noch die politische Auseinandersetzung. Mich interessiert natürlich die digitale, die mediale Auseinandersetzung im künstlerischen Ausdruck. Also ich sage, es ist eigentlich so gleich geblieben, wie es war. Es kommen natürlich neue Sachen dazu, wie eben dann, wenn man sagt, die virtuelle Kunst und alle diese Themen, da arbeite ich weiter, da habe ich meine Gedanken weiter und es ist auch jetzt eine sehr schöne Publikation von einem Drehbuch herausgekommen über den virtuellen digitalen Körper. Die ist jetzt vor kurzem im Valley Expo Center in Linz und im NGBK in Berlin herausgekommen.
Es ist ja jetzt zum 80. Geburtstag, haben Sie einfach ganz viele Retrospektiven bekommen. Was für ein Gefühl ist das, wenn man dann auf so ein Lebenswerk zurückblicken kann?
Es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Es tut mir nur wahnsinnig leid, dass ich die meisten nicht sehen konnte, Corona-bedingt, weil es schon ganz schwer war, wohin zu fliegen. Aber zum Beispiel es ist keine Retrospektive, aber die Doppelgängerin, die es schon in einer Auflage gibt, wurde in Berlin unter den Linden ausgestellt für ein Jahr jetzt lang. Es ist keine Retro, aber es ist halt die zweite Auflage davon. Das hat mich sehr fasziniert, aber eigentlich muss ich sagen, es war jede Retro sehr gut und sehr sorgfältig ausgewählt und es tut mir wirklich leid, dass ich nicht viele davon sehen konnte und so. Mhm. Aber es ist ein schönes Gefühl, dass man doch die Anerkennung bekommt und ich muss es auch irgendwie ganz ehrlich dazu sagen, dass es auch eine ganz junge Generation gibt von Kuratoren und Kuratorinnen, die die Werke anders sehen, als wie doch schon die frühere alte Garde, die dann oft einen sehr engen Blick hatte. Aber da möchte ich jetzt niemanden beleidigen oder niemanden etwas vorwerfen, Aber es ist halt so, die Zeit bricht ja jeden, nicht? Und der Zeitablauf, die der Wahrnehmung der Zeit und die Wahrnehmung der künstlerischen Zeit oder des Künstlertums oder wie sich jetzt die Künstler und Künstlerinnen ausdrücken, das prägt natürlich auch Kuratorinnen. Das ist ja auch ein Zeitmoment, das ist ganz logisch.
Aber es zeigt ja eben auch, dass Ihre Werke immer noch eine große Relevanz haben.
Das höre ich sehr gerne, danke.